Kräftige Lebensader. Die Anzeigetafeln am Bahnhof wirkten fern für Amrei und verstärkten das Gefühl in ihr, als würde ihr eine nicht gewollte Ordnung aufgestülpt. Sie pustete Luft durch die Backen, wie ein Luftballon, den man losgelassen hatte. Die Fahrt zurück in die Zivilisation war ihr zu schnell gegangen. Die Kirchenuhr schlug 5-mal. Sie blickte hinüber und realisierte, dass nicht mehr die Natur, der Sonnenauf- und Untergang und das Wetter ihren Tag bestimmen würden, sondern die menschlich geschaffenen Versuche, die Zeit zu erfassen. Lange bevor es Uhren gab, lasen ihre Vorfahren anhand des Sonnenstandes an den Berggipfeln Tagesverlauf und die Jahreszeiten ab. Amrei hatte Äni nie mit einer Uhr am Handgelenk gesehen. Da das Montafon auf einer Nord-Süd-Achse ausgerichtet war und die Sonne im Verwall auf und im Rätikon unterging, hatte er am Winkel und der Richtung des Lichtes fast auf die Minute genau einschätzen können, wie spät es gerade war. Amrei wunderte sich selbst darüber, wie unwirklich sie gerade alles empfand. Für sie hatte sich ein wesentlicheres Raum gebahnt. Eine halbe Stunde zu warten, bis der nächste Zug kam, erschien ihr definitiv zu lang und sinnlos. Sie strich ihre Haare aus dem Gesicht und obwohl sie müde war, entschied sie sich, von Vandans nach Hause nach Lachau zu gehen. Sie nahm den Weg direkt an der Ill. Sie rauschte flott vor sich hin, hatte aber deutlich weniger Wasser als im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze in den Bergen ihren Pegel ansteigen ließ. Der Asphalt kam Amrei ungnädig und hart vor, nachdem sie im Rätikon die weichen Wiesenwege gelaufen war. Sie sah die vielen bunten Steine, die im Flussbett lagen. In ihr spiegelte sich die Gesteinsvielfalt des Montafon. Jeder der kleinen und großen Steine erzählte neben der Herkunftsgeschichte auch das Werden einer Kulturlandschaft, von der ungeheuren Kraft, mit der die Bäche in den Bergen zusammenflossen und ins Tal rauschten. Amrei fand, dass die Steine durch das klare Wasser noch mehr leuchteten und sich je nach Lichteinfall und Blickwinkel ganz unterschiedliche Bilder an der Oberfläche zeigten. Der Fluss teilte das Tal in seine so unterschiedlichen Räume und verband gleichzeitig die Orte und damit das Leben der Montafoner miteinander. Sie spazierten, joggten und fuhren hier Rad, um in ihrem Tempo von einem Dorf zum nächsten zu kommen. Über die vielen kleinen Brücken konnten sie die Länge ihrer Runden selbst bestimmen. Langsam fand Amrei wieder ins Talleben zurück. Links und rechts zogen sich die Weiden und Wälder hinauf zu den Gipfeln, die das Tal beschützten. Die Falüla krönte den Talschluss und markierte den Beginn der Silvretta. Sie war von vielen Plätzen des Montafon aus zu sehen, und während dort oben meist der Wind wehte, genoss Amrei unten, dass sie sich hier nicht mehr ständig die Haare aus dem Gesicht streichen musste. Sie war wohlbehalten in die Arme des Tals zurückgekehrt. Sie hatte es tatsächlich geschafft, ihre Heimat einmal zu umrunden. In Chaguns kam sie gerade noch rechtzeitig vor Ladenschluss in den Spar, um ihren Kindern etwas Süßes mitzubringen. Sie lief orientierungslos durch die Regale. Die große Auswahl überforderte sie fast, und zum ersten Mal fragte sie sich, warum man eigentlich von einem einzigen Produkt so viele Varianten haben musste. Sie schnappte sich zwei Tüten Gummibärchen und lief zur Kasse, wo sie ausgerechnet auf Martel traf, den sie zusammen mit seiner Frau und anderen Nachbarn von ihr am Gasthof Relsek beim Frühstücken getroffen hatte. »Ja, schau mal einer, wer da ist. Die Amrei«, sagte er überrascht, und seine Augen blitzten neugierig auf. »Grüß dich, Martel. Ja, da täuschen dich deine Augen nicht. Ich bin's tatsächlich.«
»Hab schon gehört, dass du auf großer Tour bist. Hast uns gar nichts davon erzählt, als wir uns oben am Relsek gesehen haben. Kommst jetzt erst zurück«, meinte er und klang dabei fast vorwurfsvoll.
»Ja, ja, kann ich mich nicht daran erinnern«, nahm ihn Amrei ein bisschen hoch und lächelte dabei. Sie hatte keinerlei schlechtes Gewissen mehr. »Wie haben es denn der Thomas und deine Kinder so lange ohne dich ausgehalten?« Selbst mit diesem Satz konnte er Amrei nicht aus der Reserve locken. »Umso mehr werden sie sich jetzt auf mich freuen. Du weißt ja, wie's ist. Mach dich rar, sei ein Star«, konterte Amrei.
»So, so, ja dann«, sagte Martel, und sein Lächeln sah gequält aus. Soll ich dich mit raufnehmen?
Ja, gern, Martel, aber musst mich nicht zum Haus hinführen. Ich laufe dann die letzten Meter.
Jede Minute der Fahrt war wie ein Countdown, den sie nur zu gerne hinunterzählte.
Amrei kribbelte es im Bauch. Wie würden Minna und Laurin reagieren, wie Thomas und ihre Eltern?
Ihre Fantasie bot ihr alle möglichen Szenarien an, von denen sie aber keine annahm. Sie wollte den Augenblick der Begegnung unmittelbar wahrnehmen, wie immer er auch ausfallen mochte. Auch einfache Fragen kamen ihr in den Sinn. Ob die Tomaten nun endlich reif waren und noch Obst an den Sträuchern hing. Vielleicht hatten die Schnecken schon alles aufgefressen, dachte sich Amrei. Sie freute sich einfach auf ihre Sachen daheim.